Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 593. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute endlich mal wieder Immanuel Kant vor. Ihr habt lange drauf gewartet. Die Kritik der reinen Vernunft ist noch gar nicht zu Ende. Ich habe nur in der vorletzten Episode aus Versehen Goethe gewählt. Davor gibt es ein Gedicht von Rilke. Das heißt heute Strophen. Und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, so, und ich habe es in der letzten Episode versprochen, ich lege ein bisschen Zahn zu, was Lanzarote angeht, weil, ja, es war ein sehr schöner Urlaub, aber ich weiß nicht, warum ich mich so viel in den Fotos verliere, dass ich pro Episode nur einen Tag beschreiben kann. Ich weiß, ich erzähle auch viel über Fotografie, Technik und so weiter und so fort. Abschweifen ist wichtig, wichtiges Konzept in diesem Podcast. Aber irgendwie fühlt es sich auch komisch an, aus dieser einen Woche irgendwie so viele Episoden zu machen. Deswegen versuche ich mich jetzt pro Tag so ein bisschen mehr auf die Kernerkenntnisse für mich zu beschränken und das, was ich über Fotografie, aber auch über Lanzarote gelernt habe. So, Tag 3, ne? Tag 1, 2 hatte ich beschrieben. Tag 3 war schwierig, weil es angefangen hat zu regnen. Also es war klar, dass es sich die Woche über mal regnen würde. Das war irgendwie in der Vorhersage. Und dann hatte Frank aber auch einen Plan, was wir an dem Regentag machen wollen. Haben probiert, in die Höhle zu kommen. Cueva de los Verdes, die grüne Höhle. Da musste man aber, und das war irgendwie neu, da die Tickets vorab buchen und das hatten wir noch nicht, also online vorab und das haben wir dann dort auf dem Parkplatz sozusagen gemacht, auf dem wir nicht rauf durften, sind dann stattdessen erstmal zum Kakteengarten gefahren. Da fing der Regen aber dann erst so richtig an und wurde immer doller, sodass wir das beinahe gelassen hätten und ich bin froh, dass wir sie nicht gelassen haben, denn Kakteen im Regen ist richtig, richtig toll. Also ihr seht da die Bilder, erstmal die Mühle, die da zum Kakteengarten dazugehört, mit einer Person im und Regenschirm davor, fand ich lustig, quadratischer Zuschnitt. Dann war so ein bisschen, weiß ich nicht, Thema männliche Geschlechtsteile, ich weiß nicht, dieser eine Kaktus, der, ja, weiß ich nicht, merkwürdig aussieht. Und danach habe ich fotografiert, wie dort die Baderäume, die Toiletten ausgezeichnet sind und das männliche Geschlechtsteil auf dem auf der Auszeichnung für hier bitte dürfen die Herren pinkeln gehen, fand ich recht explizit. Und dann schaue ich da so über die Mauer und nebenan war so ein Concept Store und der hatte auch nochmal, ich weiß nicht, was da los ist mit den Geschlechtsteilen. So. Dann kommt ein Foto von Frank und Robert von oben quasi. Da konnte man so Stufen hochgehen und dann auch von oben sehen. Und ich finde, auf dem Foto sieht man vor allem sehr schön, erstens, dass es geregnet hat, bei den Regenklamotten. Aber auch so ein Eindruck von diesem Kakteengarten. Das sind halt grüne Kakteen, so wie man sie kennt, ganz viele verschiedene. Mit einem dunkelgrauen Weg auf schwarzem Sand aber auch. Also dieser schwarze Lavasand, der ist da sehr schön eingesetzt. Also grafisch, gestalterisch hat mir dieser Kakteengarten sehr gut gefallen. Und dann kam aber die Sonne wieder raus und dann hatte man nämlich nicht nur einen sehr schönen Flügel von der Mühle, sondern auch Kakteen, die halt feucht waren. Und das mit Sonne führt dann halt zu so Glitzereffekten. Deswegen habe ich da auch viel mit tiefen Unschärfe gearbeitet und so glitzernde Regentropfen auf Kakteen gemacht. Eigentliche Foto, was ich am liebsten euch gezeigt hätte, ist hier gar nicht mit drin. Habe ich anscheinend schon aussortiert gehabt, weil es wahrscheinlich doch nicht ganz scharf war. Ja, genau. Also das haben wir da gemacht. Auf dem Weg zur Höhle haben wir dann den flachsten Regenbogen gesehen, den ich je gesehen habe. Und deswegen ist das Foto irgendwie aus dem Auto fotografiert mit drauf. Und dann Cueva de los Verdes. Genau, es gibt eine Höhle. Und das ist keine Tropfsteinhöhle, wie man sie sonst kennt, sondern das ist, also fotografisch war es eine große Herausforderung, weil es in Höhlen natürlich dunkel ist, aber die arbeiten da drin sehr viel mit Licht, mit farbigem Licht, die dann das ausleuchten. Das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Trotzdem ist es natürlich recht dunkel. Also ISO ganz weit hochdrehen, ein bisschen schwierig, das zu fotografieren, aber ja, ich habe das Beste gegeben. Das Besondere an dieser Höhle ist, dass das eine Lavahöhle ist. Das heißt, da ist ja Lava längs geflossen und die härtet natürlich oben als erstes aus und darunter noch nicht so schnell, also weil es halt dann abgedeckt ist sozusagen. Und das fließt, kann dann, konnte dann unterirdisch sozusagen weiter fließen, abgedeckt von so schon erstarrten Lavaschichten. Und dann floss das halt irgendwie ab, weil dann der Nachfluss verstopft war oder keine Ahnung. Irgendwie so haben sich halt diese Höhlen entwickelt und das gibt so ganz bizarre Strukturen in dieser Höhle und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also war sehr schön zu besuchen und ihr erkennt das auf den Fotos. Da ist viel mit grünem Licht und also die Farben kommen jetzt nicht vom Gestein, sondern das sind halt farbige Lampen gewesen. Das Gestein ist einfach komplett schwarz oder dunkelgrau. Mit vielleicht so die, ich glaube, die weißen Teile im Gestein, die sind dann irgendwelche Ablagerungen oder so. Ja, lauter Löcher, wo man durchfotografieren kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann gibt es noch ein Highlight in dieser Höhle. Also war eine geführte Tour natürlich mit irgendwie so relativ vielen Leuten, 30 Leute oder so. Aber alle halbe Stunde geht es dann da durch. Ich weiß nicht, was die Maximalanzahl der Leute ist, die da durchgehen können. Übrigens echt ganz schön beengt. Also da darf man wirklich nur rein, wenn man, also ich als großer Mensch mit 1,96 musste mir Mühe geben, dass ich mir ja nicht allzu häufig den Kopf stoße. Nein, ich habe mir gar nicht den Kopf gestoßen, aber es war schon. Ja, und dann gucken halt von oben auch immer so. Sieht aus wie Stalaktiten, aber es sind halt einfach nur quasi Lava-Reste, die dann irgendwie auf dem Weg nach unten erstarrt sind und nicht Stalaktiten, die sich durch Wassertropfen gebildet haben. Genau. Das Highlight ist auch mit drauf. Ich darf nur nicht so viel drüber reden, dass das ist so, die haben so ein bisschen Überraschungseffekt damit eingebaut in die Führung und das will ich denen natürlich auch nicht vermiesen. Aber wer aufmerksam meine Bilder betrachtet, das sind auch keine Geheimbilder, also auf Google Maps, wenn man sich das Cueva de los Verdes anschaut, kann man, glaube ich, als erstes dieses Bild sehen. Naja, gut. Danach sind wir nach Aria gefahren, das Dorf, die Palmenstadt oder Palmendorf, weiß ich nicht genau. Einfach ein kleiner Ort mit lauter weißen Häuschen, wo sehr viele Palmen stehen und noch Weihnachtsdeko, wie ich hier gerade sehe. Maria steht da in so einem Stern drin. Ja, ich mochte das Dorf, aber es war fotografisch, habe ich da nicht viel entdeckt. Ich habe da so eine Gasse runter fotografiert, im Hintergrund steht eine Palme und geht eine Passantin, die auch Teilnehmerin von unserem Workshop war. Schöne Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du siehst das Bild überhaupt. Ich habe eine blaue Tür fotografiert. Nein, die war mal grün, die ist jetzt blau. Und es gibt ein Dach, auf dem so komische Gebilde drauf waren. Die sahen aus wie von diesem Künstler, der auch diese fließenden Uhren immer gemacht hat. Wie hieß der denn noch? Komme ich gerade nicht drauf. Ach so, Salvador Dali natürlich. Also nach dem Stil oder vielleicht noch 100 Wasser oder so. Also merkwürdig organische Formen waren da auf dem Dach und es war auch schwierig zu fotografieren, weil man das schwierig rausstellen konnte. Aber naja, ich habe es halt gemacht. Einen komischen Vogel, ich glaube, das ist so ein Reiher, Silberreiher oder so, den ich da einfach in irgendeinem Garten gesehen habe. Ja, und dann weiß ich nicht, das war es schon. Ich fand es da nicht so spannend. Also ein nettes kleines Dörfchen, aber irgendwie so viel habe ich da nicht zusammenbekommen. Ein ziemlich ranziger Spielplatz, wo ich so eine Wackelente fotografiert habe. Die war echt ordentlich runtergerockert. Das war es dann da auch schon in Aria. Da habe ich nie, also es war der erste Stop, wo ich gedacht habe, okay, hier hätte ich jetzt auch nicht stoppen müssen. Und auch der einzige auf der ganzen Reise. Wenn man Palmen gerne fotografiert, dann ist man da natürlich richtig, aber das war irgendwie nicht so meins. Aber das macht auch überhaupt nichts. Also mir hat das total geholfen, dann da am dritten Tag beim dritten Stop dann auch mal was zum Durchatmen zu haben. Der vierte Stop war eigentlich nur zum Essen. Da sind wir nach Arrieta gefahren, ans Wasser. Und da gab es aber ein paar sehr, sehr schöne Motive. Unter anderem dieses eine Haus, wo so ein Ausläufer vom Meer, so eine kleine Bucht irgendwie davor war mit einer Spiegelung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie war ich da gerade auf einem Schwarz-Weiß-Trip. Und ich mag auch so Himmel, blauer Himmel mit weißen Wolken. Wenn man da den richtigen Filter drauf legt, dann kriegt man diesen ganz dunklen Himmel mit den weißen Wölkchen hin. Sehr, sehr schön. Ich habe eine Fensterscheibe gefunden von einer Bar, wo so ein Plastikmännlein mit Weinflaschen drin stand, wo ich dann die Spiegelung gemacht habe. Und ich habe mich endlich mal getraut, Passanten anzusprechen. Das war eine Sache, da haben wir auch viel drüber gesprochen, wie das ist, so Leute fotografieren, spontan Porträts machen, einfach Menschen ansprechen, darf ich dich fotografieren. Es ist eine Sache, das würde ich gerne besser können. Ich bin da nicht besonders gut drin. Ich bin da meistens irgendwie ängstlich und traue mich nicht. Aber das war ein Restaurant und das Restaurant hatte zum Wasser raus eine Terrasse, so einen Balkon sozusagen, mit einer Glasscheibe, dass man halt nicht darunter fällt. Und ich bin irgendwie durch so eine Gasse gegangen, war dann direkt am Wasser und habe dann hochgeguckt und da war dieses Restaurant und da saßen dann Leute und in der Glasscheibe haben sich die Wolken gespiegelt und irgendwie sah das so aus, als ob die Frau, die da im Restaurant saß, auf der Wolke sitzt, weil die Glasscheibe quasi vor der Person ist. Und ich dachte, das ist voll das coole Motiv. Ich mochte die Idee, dass da eine Besucherin eines Restaurants irgendwie auf einer Wolke sitzt und dann habe ich so von unten gestikuliert, hier Kamera, darf ich? Und sie hat sich voll gefreut und gestrahlt und wollte dann auch gerne fotografiert werden. Mir wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn sie einfach sich mit ihrem Mann weiter unterhalten hätte, der ihr gegenüber saß, der jetzt auf diesem Foto nicht mit drauf. Ja, und irgendwie ist das Foto dann nicht so schön geworden. Die obere Kante der Glasscheibe läuft direkt durch ihren Mund. Die Wolke ist jetzt, also sieht nicht so wirklich aus, als ob sie auf der Wolke sitzt. Aber fast. Und irgendwie habe ich mich sehr gefreut, dass ich endlich mal jemanden angesprochen habe. Das Essen da war auch ganz gut. Also wir haben nicht in dem Restaurant gegessen, sondern schräg gegenüber, aber es war schon ganz nett. Genau, und dann gab es an Tag 3 sogar noch einen fünften Stopp. Denn wir sind an dem Tag ein bisschen später losgefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen auswärts essen und dann noch Nachtfotografie machen. Und da haben wir so ein bisschen Light Painting gemacht und der Frank hat Light Painting gemacht und Robert hat Light Painting gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Light Painting probiert, aber meine Light Painting Künste waren da nicht so gut. Ich fand das total cool, wie Frank der hatte so ein Lichtstab, da war so ein Pfeil irgendwie dran, so eine Plexiglasscheibe. Und die Technik funktioniert so, ich glaube, ich habe das auch schon mal erklärt, man macht halt sehr lange Belichtungen. Also dieses erste Bild von den Night Painting Bildern hat sowas wie 270 Sekunden Belichtung. Das stimmt nicht ganz, so lange war zwar der Sensor an, aber immer wenn Frank irgendwas umbauen musste oder so, oder genau, ich glaube, er hat erst die Flügel gemacht und dann nochmal den Boden ausgeleuchtet. Und bei diesen Umbaupausen haben wir halt einfach immer ein schwarzes Tuch oder ich meine Mütze vor die Kamera gehängt. In dem Moment war also keine Belichtung. Man sieht das auch an den Sternen. Also da die Sterne haben hier Spuren gezogen im Hintergrund, sind Sterne zu sehen auf dem Bild. Und die Spuren sind unterbrochen. Das ist genau der Zeitpunkt gewesen, als wir dann quasi das Tuch vorgehalten haben und anscheinend haben wir am Anfang was belichtet und dann gab es eine Unterbrechung, die ungefähr genauso lang war wie die Belichtung und dann nochmal irgendwie belichtet, ein bisschen kürzer. Das kann man an den Sternenspuren wieder ablesen. Ich finde es aber gar nicht so schlimm mit den Sternenspuren, die da irgendwie so gestrichelt sind. Das gibt dem Ganzen ein bisschen künstlerischen Stricheleffekt noch dazu. Die meisten Leute haben dieses Bild ganz anders komponiert, nämlich im Querformat und hauptsächlich Maria sozusagen. Ich wollte gerne ein bisschen Sterne nochmal drauf haben, deswegen habe ich, glaube ich, sogar meinen Ultraweitwinkel. Nee, das ist das 24 mm Objektiv, wahrscheinlich auf 24 mm, genau, auf ganz weitwinklig. Dadurch habe ich noch ein bisschen Himmel mit drauf. Die Stelle, die wir uns da gesucht haben, war so eine Felsformation am Straßenrand, wo man ganz gut parken konnte. Und also das war ganz netter. Ja, das zweite Bild ist noch lustiger. 346 Sekunden belichtet, aber auch hier natürlich wieder mit langen Unterbrechungen, denn wir sehen Maria zweimal. Einmal stehend als Engel, schaut sie nach links und links liegt Maria nochmal. Und aus irgendeinem Grund gibt's dann noch so Geisterspuren über Maria, die da irgendwie entstanden sind. Also wenn man Langzeitbelichtung macht und so Lightpainting macht, dann kann man natürlich kreativ werden. Und wenn da eine Person drin ist, die auch noch mehrfach positionieren und so ein bisschen ausleuchten. Das war ein sehr schöner Workshop. Ich dachte, ich hätte in den USA genug über Lightpainting gelernt, um dann auch noch irgendwie ein bisschen mit meinem Leuchtestab was zu machen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also man muss da, bei Lightpainting muss man wirklich wissen, was man tut, diese Bewegungen üben und braucht halt viel, viel Übung einfach. Ich habe Lust, das weiter zu üben. Und das, ja, hat mir auch geholfen, da nochmal was auszuprobieren und zu scheitern. Und mal gucken. So, und beim Weggehen habe ich dann noch ein Foto gemacht. Ich hatte meinen Lichtstab, ich habe so ein, ja, weiß nicht, 20 Euro, aufblasbar. Ist ganz lustig, das ist eigentlich so eine aufblasbare lange Tube, wo dann eine LED-Lampe drin ist, die man farbig einstellen kann. Ich hatte die auf pink gestellt und bin dann mit dieser pinken Tube, nachdem wir fertig waren, zu den Bussen gegangen und die Busse waren schon offen und wurden schon beladen. Und dann sah ich aber über den Bussen noch Orion, das Sternbild Orion. Ist leider auf dem Foto nicht ganz drauf, der hätte ich noch ein bisschen anders komponieren müssen. Aber oben, man sieht halt auf dem dritten Bild von dem Lightpainting-Abschnitt ein sehr viel Sternenhimmel und ganz oben erahnt man den Gürtel des Orion und das Schwert. Und wenn man ganz genau hinguckt, kann man vielleicht sogar, nein, kann man eigentlich nicht, den Sternennebel im Schwert des Orion bei dem mittleren Stern, da ist so ein sehr hübscher, so eine Gegend, wo sehr viel heißes Gas ist und wo gerade Sterne geboren werden, dann kann man aber nicht so gut erkennen. Unter dem rechten Fuß des Orion ist noch Nebel, aber das ist einfach nur eine Wolke. Unten sieht man noch mehr Wolken, die sind hübsch beleuchtet und ziehen so ein bisschen. Und darunter stehen unsere beiden Busse. Und das Lustige ist, dass die beide pink aussehen, weil ich halt noch die pinke Lampe in der Hand hatte. Und das ist witzig, weil die Busse sind pink und alles andere ist halt nicht pink. Es sieht halt wirklich aus, als ob die Busse pink angestrahlt wären. Das ist nicht mit Photoshop, sondern es ist einfach nur. Also wahrscheinlich habe ich schon ein bisschen was bearbeitet in Lightroom, aber nicht viel. Ja, kommen wir zu Tag 4. Das war ein Tag, der mich sehr gefordert hat, denn wir haben eine Rallye gemacht. Das waren sehr harte Regeln. Wir haben sogar, glaube ich, am Tag vorher schon die Anleitung bekommen auf Papier. Die habe ich hier auch noch vorliegen. Und das ist einmal eine Anleitung, wie der Tag abläuft. Habe ich jetzt hier nicht weiter. Oh, das ist der falsche Zettel. Was habe ich denn hier für ein Zettel da? Genau. So, da steht halt der Ablauf mit irgendwie 9 Uhr Start am Hotel. Danach können wir machen, was wir wollen. Und um 15 Uhr wieder Abreise aus Arrecife. Wir hatten dann bis 16.30 Uhr Zeit, die Fotos, die wir einreichen wollen, als Rallye-Ergebnis sozusagen. Und 16.30 Uhr war dann Anfang der Auswertung. Und klingt so, als hätten wir viel Zeit gehabt, also circa 5 Stunden in Arrecife und eine halbe Stunde zur Sichtung der Bilder. Das ist nicht so viel. Aber es waren 25 Aufgaben. So, 25 Aufgaben. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, weil das ja auch ein bisschen Urheberrechte bei Frank ist. Aber sowas wie das Tor. Achso, ich habe ja die Bilder alle online. Also könnt ihr euch wahrscheinlich. Na gut, ich werde also doch also alle Aufgaben wahrscheinlich erwähnen. Entschuldigung, Frank. Vielleicht sollte ich nochmal fragen, ob ich das darf. Aber naja, nächstes Jahr gibt es dann eh wieder andere Aufgaben. Die Aufgaben waren Patatas Bravas, Rodriguez auf dem Wasser, 12 Palmen im Sand, eine schwarze Straßenkatze. So, und das waren so die Aufgaben, die wir bekommen haben von dem Stil. Fließender Verkehr. Unter einigen Aufgaben konnte man sich gleich was vorstellen. Fließender Verkehr. Da hat man gleich die Idee, okay, ich mache eine Langzeitbelichtung von Verkehr, sodass man irgendwie sieht, dass da was fließt. Oder man wird irgendwie kreativ und fließt, fließend ist irgendwie ein Gewässer, was fließt und keine Ahnung was. So führende Linie, kann man sich was bei vorstellen. Kellner bei der Arbeit, kann man sich was bei vorstellen. So, aber Rodriguez auf dem Wasser, muss man halt erstmal drauf kommen. War eigentlich gar nicht so schwierig, aber so grün inmitten von grau ist so eine Gestaltungsfrage. Was findet man denn da? Ansichtssache. Die Aufgabe Ansichtssache hat uns alle verrückt gemacht. Ich glaube, niemand hat da Punkte für bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Also zumindest nicht von Frank. Also Frank und Robert haben getrennt gewertet. Es gab einen Punkt für Bild gemacht. Und dann gab es für einige Aufgaben, nicht für alle, aber für einige Aufgaben gab es Zusatzpunkte, die auch getrennt abgegeben worden sind, bewertet worden sind von Frank und Robert, also zwei Juroren, und zwar gab es Kreativpunkte für die Aufgabe, das Tor vom Museo de Historia zweimal in einem Foto, in einem Fotos. Okay, Froschperspektive und ich habe richtig Spaß, Ausrufezeichen. Dann gab es Technikpunkte für kleiner Winkel, große Verdichtung, Brunnen und fließender Verkehr. Und dann gab es noch Gestaltungspunkte für die Aufgaben Rodriguez auf dem Wasser, Fuerteventura und die Uhr vom Parroquia de San Ginés. Uhrzeit ablesbar, 13.13 Uhr. So, und da 1 bis 3 mögliche Zusatzpunkte pro Kategorie, also insgesamt 61 Punkte je Juror möglich. So, das war so die Aufgabe. Und wir sind da angekommen gegen 10 und ich habe mich relativ schnell entschieden, alleine loszugehen. Andere haben sich in Gruppen zusammengetan, sind gemeinsam losgegangen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man gemeinsam Ideen entwickeln kann, aber mich hätte das zu sehr eingeschränkt. Ich habe zwar unterwegs immer mal wieder Leute getroffen und das war dann auch ganz gut, aber ich will das lieber selbst in der Hand haben, wie ich diese Aufgaben löse. Da bin ich zu, weiß ich nicht, da brauchte ich die Selbstbestimmung, einfach die Freiheit. Ich mache jetzt dies, ich gehe jetzt da lang. Da möchte ich nicht Rücksicht nehmen auf irgendwen. Tatsächlich hatte ich aber einen sehr langsamen Start. Also ich glaube, ich bin als erstes zu diesem Museum gegangen. Und ja, genau, die Reihenfolge sieht man hier ja auch. Und das Museum hat so ein Tor. Und dieses Tor findet sich auch in einem Schild, in einem Werbeschild sozusagen, was vorne ansteht. Und ja, meine kreative Doppelbelichtung sozusagen war dann das eigentliche Tor direkt in diesen Blechausschnitt von dem Tor rein zu komponieren. Ja, das war dann meine Einreichung. Ich hatte noch einen anderen Ansatz. Das Tor war, weiß ich nicht, da waren irgendwie zwei. Ja, so richtig hat das nicht funktioniert. Ich hatte auch überlegt, eine Doppelbelichtung zu machen. Das kann man ja auch in der Kamera, also ohne Photoshop, kann man bei den meisten Kameras oder bei vielen Kameras, sag ich mal, kann man sagen, ja, so wie man das früher bei Filmkameras gemacht hat, wo man zweimal belichtet hat, auf das gleiche Negativ und dann quasi eine Doppelbelichtung hatte, wo dann mehrere Elemente, die eigentlich gar nicht so abdichtbar sind, kann man dann irgendwie kombinieren, also zwei Bilder in der Kamera kombinieren. Das konnte man auf Filmen so machen, indem man einfach nicht vorspult. Kam natürlich auf die Kamera an, ob sie das unterstützt. Und bei Digitalkameras gibt es das auch als möglichen Effekt, dass man quasi sagt, ich möchte jetzt eine Doppelbelichtung machen und dann macht man erst das eine Bild und dann das andere Bild. Bei meiner Kamera kann man dann sogar ganz schick das erste Bild noch sehen, während man das zweite Bild macht. Und das ist natürlich eine Technik, die hier ganz gut gewesen wäre, hatte ich aber nicht gemacht. Ich und meine Kumpels saßen neben diesem Eingang zu dem Museum, saßen irgendwie drei Jungs, die einen Ticken älter waren als ich, aber gar nicht so viel. Und die habe ich gefragt, ob ich ein Foto von ihnen machen darf. Da haben sie gleich ja gesagt und dann, hey, darf ich auch ein Selfie machen? Und dann habe ich das Selfie mit meinen Kumpels da gemacht. Die Titel der Aufgaben stehen auch am Foto dran. Wobei das gar nicht stimmt. Das sind nicht die richtigen Titel, das sind Interpretationen von mir. Das heißt, also die Aufgabe lautete eigentlich, wo ist sie denn? Finde ich sie nicht, sind so viele Selfie mit den Kumpels. Und ich habe Selfie mit meinen Kumpels da geschrieben. Die richtige Wortwahl ist dann irgendwie wichtig. Genau, ich habe die also nicht wirklich kennengelernt, das sind nicht wirklich meine Kumpels, aber ich habe die da mal fotografiert. Das nächste Bild, da war ich ganz stolz drauf. Ich habe sehr viel Spaß, habe ich zuerst irgendwie als Selfie mit einer anderen Teilnehmerin gemacht und da hatten wir auch sehr viel Spaß und waren quatschig. Und dann war da aber so ein Spielplatz. Da habe ich mich auf die Schaukel gesetzt und ein Selfie beim Schaukeln gemacht. Also technisch anspruchsvoll und ich fand es auch kreativ. Habe ich keine Punkte für gekriegt. Also den Gemachtpunkt schon, die Kreativpunkte nicht. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich fand das sehr kreativ, mich selber beim Schaukeln zu fotografieren. Muss ich mich hier nochmal beschweren. Aber ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Dazu dann am Ende. Froschperspektive habe ich auch keine Punkte bekommen, weil Froschperspektive bedeutet, von unten nach oben fotografieren. Ist ja eigentlich auch klar. So, und ich hatte dann aber irgendwie mit meinem Ultra-Tele-Zoom-Dingsbums die Idee, der Frosch könnte ja auch ein Wasserfrosch sein und so aus dem Wasser rausgucken und dann diesen Paddler da hinten sehen. Und ich fand das Bild eigentlich ganz geil, Froschperspektive. Eigentlich wollte ich das Fischerboot fotografieren, wo jemand eine Angel hat. Und dann kam aber noch so ein Ruderer vorbei und irgendwie fand ich das Bild ganz geil. Auch mit dem Wasser, was da noch vom Paddel runterläuft und so. Aber es ging nicht als Froschperspektive durch. Froschperspektive ist dann eher so, naja, also wirklich von unten nach oben fotografiert und dann so, dass man auch sehen kann, dass es das nicht ist. Ja, genau, fließender Verkehr war dann so ein bisschen schwierig, weil ich hatte kein Stativ dabei und Langzeitbelichtungen ohne Stativ sind schwierig, aber da waren dann so, der Trick ist, dass man dann einfach das als Stativ benutzt, was da so rumsteht, da waren so Zementblöcke, wo ich dann die Kamera drauflegen konnte zum Langzeitfotografieren. Drittelsekunde, da fährt ein Moped und der fließt der Verkehr. Das hat also funktioniert. Ein Langnese-Werbeschild war eine Aufgabe. Langnese heißt halt in Spanien Frigo. Das muss man dann wissen. Das Langnese-Herz ist aber das gleiche, also das Logo. Und deswegen, ja, ich wusste das sogar, dass die in anderen Ländern andere Namen haben. Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, welchen. Aber Magnum ist ja auch eine Marke von Langnese. Das habe ich dann auch erkannt. Genau. Werbeschild gefunden, fotografiert. Nicht so schwer. So, ich habe noch ein paar Street-Fotos gemacht. Irgendwie heimlich Menschen fotografiert, ohne sie zu fragen. Da saß ein Typ in dem Restaurant neben mir. Ich habe mich halt ins Restaurant gesetzt, um die nächste Aufgabe zu machen, den Kellner bei der Arbeit. Und ich fand, der Typ sah super aus mit seiner roten Brille und dem weißen Bart. Fand ich sah einfach sehr gut aus. Ich hätte ihn auch fragen können, aber ich habe mich nicht getraut. Wie immer, ihr kennt das Problem. Kellner bei der Arbeit ist erledigt. Eine Aufgabe war Komplementärfarben. Und das ist gar nicht so einfach. Also Komplementärfarben kennt ihr ja in diesem Farbrad, Farben, die sich gegenüberstehen. Und Blau und Orange sind Komplementärfarben. Und ja, der Strand ist schon komplementär orange genug und das Wasser ist schon blau genug. Also das ist auch durchgegangen als Komplementärfarben. Ja, Grün inmitten von Grau. Da haben natürlich alle gedacht, es gäbe nur kleine Pflanzen, die aus Beton rauswachsen. Ich habe mich stattdessen für eine Sprite-Dose entschieden. Das war eine ganz coole Ecke. Da war in Arrecife eine Halfpipe, so eine Skaterbahn. Also nicht nur Halfpipe, sondern so ganz viele Rampen und mit ganz viel Graffiti und so. Ich hätte da gerne noch mehr fotografiert und ja, es war eine grüne Sprite-Dose auf einem grauen Skater-Element und oben ist sogar noch mehr Grün auf dem Grau, aber naja, wurde auch akzeptiert. Typisch Tourist war eine Aufgabe. Habe ich einen Typen fotografiert, der da mit Sonnenschirm und Sandalen und irgendwie noch Handtüchern bepackt auf dem Weg zum Strand ist. Einen Brunnen habe ich gefunden. War noch kurze Diskussion, ist es auch ein Brunnen, aber alle anderen hatten auch diesen Brunnen fotografiert. Das war quasi direkt hinter der Skaterbahn so eine Wasserfläche, wo Wasserfontänen rauskamen. Und natürlich ist das ein Brunnen, also ein Springbrunnen, da springt Wasser raus. Und da gab es Technikpunkte, deswegen habe ich gesagt, ich mache hier mal eine ganz kurze Belichtung und friere das Bild ein. Man kann da natürlich Langzeitbelichtung machen, dass es irgendwie alles schön glatt ist und so. Aber Technikpunkte habe ich hier bekommen für die 1600stel Sekunde. Und ja, die Wassertropfen von dem Brunnen sind eingefroren. Blende 4 ist Offenblende bei diesem Objektiv, führt dann auch dazu, ich war relativ nah dran, dass der Hintergrund in schöner Unschärfe ist. Ja, so führende Linien, damit habe ich mich schwer getan, obwohl das eigentlich gar nicht so schwer ist. Also führende Linie bedeutet, in dem Bild ist eine Linie, die führt das Auge dahin, wo es eigentlich hingucken soll. Und das ist auch kein gutes Bild, was ich hier gemacht habe. Aber ich habe lauter andere, viel schlechtere Bilder noch gemacht, die ich alle gelöscht habe. Ich habe hier Linien vom Pflaster, also Pflastersteine, die führen quasi zu einem Fahrradfahrer hin. Aber und der Fahrradfahrer ist in der Mitte vom Bild und die Linien führen da so ein bisschen hin. Naja, also Punkte habe ich bekommen, aber sehr zufrieden war ich mit dem Bild eigentlich nicht. Genau, Badesaison am Strand, von der Promenade aus den Strand fotografiert und das Wasser und ganz unten im Bild sieht man ein Handtuch und zwei Beine und zwei Schuhe von einer Person, die da liegt und so lauter Fußspuren, die zum Wasser führen und zurück. So viele Leute haben da nicht gebadet, ich glaube, man durfte dort auch gar nicht baden. Die Option wäre gewesen, ich hatte noch ein anderes Bild, das war so ein DLRG, also Wasserrettungshäuschen, das hatten die anderen auch größtenteils fotografiert. Das fand ich einfach nicht so schön wie diese nackten Beine am Strand. Also ab Knie sozusagen habe ich da die Beine fotografiert. Auch heimlich, muss ich hier gestehen, habe ich nicht gefragt. Eine sonnenbadende Person, aber man kann die Person ja gar nicht erkennen. Sei denn, die Person erkennt jetzt gerade ihre Schuhe und ihre Beinform. Aber naja, die nächste Aufgabe war geschlossen und ich habe eine Tür gefunden, die war komplett von innen bemalt und offensichtlich ist der Laden geschlossen. Außerdem ist rechts oben auch noch ein nicht hier Parkenschild oder so. Vado Permanente. Vado Permanente. Dauerhaft geschlossen. Vielleicht. Keine Ahnung was. Ja, habe ich auch Punkte für bekommen. Fuerteventura habe ich mich sehr schwer mitgetan und das ist halt die Nachbarinsel, die von Arrecife aus sichtbar ist. Und ich hatte zum Glück mein Tele dabei, musste das nicht mehr ganz ausfahren. Also das geht ja von 180 bis 600 Millimeter. Ich habe hier 310 Millimeter eingestellt. Und dafür gab es zusätzliche Gestaltungspunkte. Ich sehe hier gerade einen Sensor sauber machen. Also habe ich ja gerade. Ich musste die Kamera nach dem Urlaub ja einschicken zur Wartung und der Sensor ist auch gereinigt worden. Ja, genau, so. Und das habe ich so komponiert, dass da vor Fuerteventura sieht man das Meer natürlich im Vordergrund und quasi erst, also ganz vorne Wasser und dann kommt aber so eine Mole, wo man irgendwie so ein bisschen scherenschnittartig ist, aber nicht ganz. Und dann sind da noch so ein paar Elemente drauf, unter anderem eine Lampe, eine Straßenlaterne und rechts davon noch so ein paar Palmen. Ja, und ich habe das dann so gemacht, dass die Wasserlinie auf ein Drittel ist, dass die Mole bei ein Drittel anfängt, dass die Laterne bei einem Drittel aufhört und ja, es sind halt irgendwie zwei Drittel Himmel beziehungsweise Lanzarote, Fuerteventura, so schattenartig. Also man kann Fuerteventura gar nicht so gut erkennen, war ein bisschen diesig den Tag. Ja, bin ich sehr für gelobt worden für dieses Bild und habe sehr viele Punkte dafür bekommen. Das Witzige ist, ich fand das doof. Ich mag das Bild nicht. Ich hätte dieses Foto niemals gemacht, wenn ich nicht diese Aufgabe gehabt hätte, Fuerteventura zu fotografieren mit Gestaltungspunkten. Also so, dass halt die Komposition irgendwie ganz schön ist. Und ich war damit sehr unglücklich und ich hatte aber kein besseres und dann habe ich das halt genommen. Das funktioniert auch. Ich habe quasi alles richtig gemacht, aber da finde ich halt Kreativität schöner, wichtiger als Gestaltung. Und irgendwie hat mich das so, mich flasht dieses Bild nicht. Ich würde mir das niemals nochmal wieder angucken. Aber naja. Es gehörte zu dieser Rallye und ich habe es gemacht und Punkte bekommen. Das nächste Bild fand ich viel toller. Die Aufgabe war doppelte Spiegelung. Und dann habe ich einen Urlauberpaar gefunden. Und er hatte eine leicht spiegelnde Sonnenbrille schon auf. Und dann habe ich sie gefragt, Entschuldigung, darf ich ein Foto machen? Und könntest du bitte diese verspiegelte Sonnenbrille aufsetzen? Und dann war meine Idee, ich fotografiere das so, dass sie beziehungsweise ihre verspiegelte Sonnenbrille sich in seiner Brille spiegelt. Das war die Idee. Leider hat Frank das gar nicht verstanden, dass das die Idee war. Tatsächlich ist sie auf seiner Brille auch nur ganz schmal zu erkennen. Also man sieht viel mehr mich. Also wenn man das Bild anguckt, dann sieht man da rechts ganz groß eine Frau mit einer so gelb-grünlich spiegelnden Sonnenbrille und in der Sonnenbrille spiegel ich mich, wie ich gerade das Foto mache. Ich bin halt sehr nah dran. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch ihn in der gespiegelten Sonnenbrille halt so seitlich. Aber sie sieht man in seiner Brille eigentlich kaum. So, deswegen hat Frank mir dann die Punkte auch gleich wieder abgezogen, weil er die Idee gar nicht gesehen hat. Aber gemacht, Punkte gab es dafür schon. Ja, ich mag das Bild, weil ich mutig war und diese Passanten angesprochen. Ich hatte gehört, dass sie sich auf Deutsch unterhalten haben. Dann habe ich gesagt, hier, Entschuldigung, kann ich euch was fragen? Darf ich ein Bild machen? Und die Spiegelsonnenbrille, die sie aufhat, die gehörte ihr gar nicht, sondern da sieht man auch rechts noch das Kassenschild sozusagen. Das war nämlich gerade, die standen gerade an so einem Touristenshop, wo es auch Sonnenbrillen gab. Und dann habe ich ihr die Brille einfach gegeben. Hier, setz mal bitte auf. Ich fand das total lieb von den beiden, dass die mitgemacht haben, damit ich diese Aufgabe lösen konnte. So, das nächste Bild, 12 Palmen im Sand. Da habe ich diese Doppelbelichtungsstrategie, die ich vorhin schon erklärt habe, ausgenutzt. Dort am Strand stehen ganz viele Palmen. Und das ist halt schwierig, die so zu fotografieren, dass man auch wirklich sieht, dass da 12 Palmen im Sand stehen. Deswegen habe ich hier quasi geschummelt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, genau. Ich habe also 6 Palmen fotografiert und die halt zweimal belichtet. Und das sind so Geisterpalmen im Sand geworden. Das fanden sie dann wieder gut. Ja, also andere haben auch eine Perspektive gefunden, wo sie 12 Palmen im Sand ohne diesen Schummeltrick mit Doppelbelichtung gemacht haben. Das fand ich nur nicht so schön. Also ich habe das auch gesehen, dass es ging. Das fand ich aber kein schönes Bild und es war auch sehr schwierig zu erkennen, dass das 12 sind. Eigentlich sieht es bei mir auch aus wie 8, aber hinten sind also 4 Palmen doppelbelichtet, hinten sind nochmal 2 Palmen, die eben auch doppelbelichtet sind. Naja, gut. Also mit solchen Aufgaben kommt Frank dann, ne? Und die sind halt einfach schwierig zu lösen. Und Kreativität hilft. Für das nächste Bild habe ich sogar Ärger gekriegt. Kleiner Winkel, große Verdichtung. Also, wenn man ein kleiner Winkel bedeutet eine lange Brennweite. Das heißt, ich hatte ja Brennweiten erklärt. Ich hatte meinen 180 bis 600 mm Super Telezoom dabei. Und es wäre natürlich ein leichtes gewesen, ein Foto mit 600 mm zu machen. Da hast du einen sehr kleinen Winkel und das führt automatisch zu einer großen Verdichtung. Ich habe dieses andere Bild aber auch gemacht, dieses, was da jetzt drin ist. Und da hatte ich aber die 120 mm von meinem anderen Objektiv gemacht. Ich habe einfach das falsche Bild eingereicht. Und Frank hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Du hattest doch dein Tele dabei. Warum reichst du denn jetzt hier sowas hier ein? Weil andere hatten halt das gleiche Bild quasi eingereicht. Und es war mir fast ein bisschen peinlich, dass ich da einfach, ich hatte natürlich welche mit dem 600er gemacht. Und die dann aber nicht eingereicht. Naja, wir hatten halt einfach sehr viel Zeit, sehr wenig Zeit für die Auswahl der Bilder. Habe ich mich echt verklickt. Bisschen peinlich. Naja. So, ich hatte noch ein geschlossenes Ersatzbild. Das fand ich auch ganz gut. Das habe ich aber nicht eingereicht. Ich fand das andere geschlossene Bild besser. Hier ist auch wirklich eine Tür vor so einer nicht ganz verputzten Wand mit irgendwie, ja, weiß nicht. Es obligatorio seguir todas las normas de seguridad. Also bitte hier Helm auf. Wenn ihr die Baustelle betretet, steht da so ein Schild und naja, so eine Stahltür mit einem Schloss, das mit einer Kette abgeschlossen ist, eindeutig geschlossen, hätte wahrscheinlich auch gereicht. So, das Ersatzbild für kleiner Winkel, Großverdichtung habe ich auch noch mal drin, allerdings auch 120er. Ich hatte noch ganz andere. Na gut, ich habe einen sehr hübschen Hund getroffen. Oh, mit ganz hübschen braunen Augen. Der liegt auf dem Schoß seines Besitzers. Da habe ich gefragt, darf ich den Hund fotografieren? Und er hat sehr freundlich genickt, der Herr. Er ist ja auch selber nicht drauf. Also seine Hand ist drauf und sein Bart ist drauf. Aber ich habe ganz bewusst seinen Kopf zerschnitten und seine Füße angeschnitten, weil bei diesem Bild geht es nur um den Hund. Der ist richtig hübsch und guckt ganz lieb. Aufgabe Ansichtssache. Das war ja eine schwierige Sache. Ich habe dann Ansichtskarten und Menschen, die sich diese Ansichtskarten ansehen, also eine Ansicht von Ansichtskarten, fand Frank nicht gut. Frank meint, Ansichtssache ist halt Ansichtssache, kann man so oder so sehen, und das ist auf diesem Bild eben nicht so deutlich erkennbar, dass es darum geht. Die anderen sind auch alle auf Ansichtskarten gekommen. Die Aufgabe Ansichtssache hat niemand zur Genüge gelöst für Frank, aber Robert hat mir Punkte gegeben. Ich weiß nicht. Ist halt Ansichtssache. Genau, noch ein Streetfoto von einem Typen, den ich nicht gefragt habe. Das war keine Aufgabe, einfach nur eine schöne Szene, wie er da sitzt auf so einem einfachen Stuhl an einem einfachen Tisch in einem einfachen Lokal, grüne Tür. Ja, ich fand die schön, Szene schön. So, die Uhr um 13.13 Uhr habe ich auch gelöst. Die anderen standen alle sehr viel näher dran und haben quasi hochfotografiert. Ich bin sehr weit weggegangen, ich hatte ja 600 mm und konnte dann die Uhr ganz nah ranholen. Hätte ich beinahe keine Punkte für bekommen von Frank, weil kann ja gar nicht erkennen, dass es dieser Kirchturm ist. Aber ja, man konnte es erkennen. Ich fand interessant an diesem Bild das Feedback, dass der Störer links, also ich habe ein sehr unscharfes Element links im Bild. Das ist ein Werbeschild für ein Café und eine Bar, la irgendwas. Und ist halt sehr nah dran und dadurch unscharf. Dann kommt irgendwie in den Ebenen ein Baum, der steht vor der Kirche, der ist sogar auch ein bisschen unscharf, weil er eben auch deutlich näher dran ist als die Kirchturmuhr, und die ist halt sehr weit weg und scharf. So, und das Feedback war, dass der Störer links unten im Bild ist zu groß und stört zu sehr. Also da hätte man noch schneiden sollen, dass da nicht so viel von diesem Störer ist. Dann hätte ich wahrscheinlich die Aufgabe wieder nicht gelöst, weil ich dann zu viel von dem Turm weg. Ich weiß nicht. Also ich finde den nicht so störend, aber das Feedback war interessant, dass andere das störend finden, weil es zu viel Störer ist. Ich mochte das auch als Element, das halt dann auf diese Uhr hinweist. Naja. So, eine fremde Person, die hüpft, war die Aufgabe. Ich bin in ein Sportgeschäft gegangen, habe dort eine Verkäuferin gefragt. Entschuldigung, könnten Sie bitte einmal so hüpfen oder springen? So, und dann stand sie vor den Sportschuhen und springt in die Luft, und ich finde das Bild total cool. Ist halt die Frage, ist das Hüpfen oder ist das Springen? Naja, Robert findet ja, Frank findet nein. Macht nichts. So, Patatas Bravas habe ich mir extra bestellt. In der Vorstellung von Frank müssen Patatas Bravas diese Soße, also dann die ich dazu bekommen habe, so eine scharfe Soße gehört zu den Patatas Bravas. Die muss quasi auf den Kartoffeln drauf sein, also in der Pfanne am besten gerührt. Ja, ich habe das bestellt, ich habe das bekommen, ich habe das fotografiert, was weiß ich. Geht so. So, und dann Aufgabe schwarze Straßenkatze. Natürlich habe ich die ganzen 5 Stunden in Arrecife Ausschau gehalten nach schwarzen Straßenkatzen. Und ich habe keine einzige gesehen. Kurz vor Ende habe ich dann dieses Bild gemacht, 14.26 Uhr. Das ist irgendwie einfach nur ein Fleck auf der Wand. Ich weiß nicht mal, ob das ein Dings ist, hier ein Kunstwerk, oder jemand was an die Wand gemalt hat, oder ob da einfach irgendwie eine Pinsel ausgerutscht ist. Ich weiß nicht, was es ist. Das hat so ungefähr die Form einer Katze. Das habe ich aber gar nicht eingereicht, sondern mein eingereichtes Bild kommt dann später. Deutsche Presse war eine Aufgabe. Ich habe natürlich nach irgendwie Zeitungen gefunden, die aus Deutschland kommen, aber keine gefunden. Deswegen habe ich dann irgendeinem Passanten mein Handy in die Hand gedrückt und Zeit Online aufgemacht auf dem Handy und dann ihn fotografiert, wie er gerade auf das Handy guckt. Kann man kaum erkennen, dass es die Zeit war. Also kein gutes Bild, keine Punkte. Zumindest nicht von Frank. Ich glaube auch nicht von Robert. Rodriguez auf dem Wasser habe ich gesucht als Boot. Vielleicht ist es sogar das Grüne da im Hintergrund, weil andere haben es gefunden. Ich dachte, irgendeines dieser kleinen Boote, die da in dem Hafen liegen, heißt bestimmt Rodriguez. War auch so. Ich habe es noch nicht gefunden. Deswegen habe ich das auch nicht eingereicht. Und dann habe ich ganz zum Schluss 14.56 Uhr und 11 Sekunden habe ich gedacht, naja, wenn ich keine Straßenkatze finde, dann mache ich mir halt eine und habe dann auf der dunklen Straße, dunkelgrauen Straße, habe ich ein bisschen Wasser hingekippt und dann also zwei Kleckse hingemacht und dann bei dem oberen kleineren Klecks habe ich Katzenohren dann gemacht und so kleine, was ist das, so kleine kleine Steinchen als Augen reingelegt und einen größeren Klecks, da habe ich dann einen Katzenschwanz hinten dran gezogen, mit dem Finger quasi gemalt und das dann fotografiert. Dadurch, dass der Stein dort nass ist, ist der dunkler. Er reflektiert natürlich noch, aber es ist vielleicht schwarz. Und da habe ich tatsächlich Punkte für bekommen. Einfach nur, weil es auch kreativ war. Ja, genau, das war die Rallye. Und ich hatte am Anfang, wie gesagt, einen schweren Start. Also das ist mir alles ein bisschen schwer gefallen. Ich habe mir lange Froschperspektive, war ich auch unglücklich mit dem Bild, was dann nicht nach oben fotografiert hat. Aber das war es dann halt, was ich hatte. Fließender Verkehr, habe ich bestimmt 30, 40 Bilder gemacht, die alle nicht gut waren. Und dann irgendwie das hier war so okay. Und ich hatte einen Slow Start. Und erst kurz bevor ich den Brunnen gefunden hatte, da war ich da auf dem Weg und eine Teilnehmerin, die ich getroffen hatte, sagte dann, bist du auf dem Weg zum Brunnen? Ich so, nee, ich wusste nicht, dass da ein Brunnen ist, aber jetzt weiß ich es und ich wollte da eh hin. Also ja, gut, danke. Bin ich halt zum Brunnen. Und danach ging es dann. So, fremde Person, die hüpft, habe ich sogar noch eine Person angesprochen auf dieser Promenade. Also da ging es dann los. Da war ich dann irgendwie auf einmal, ja, jetzt bin ich hier eingeschaltet, jetzt habe ich irgendwie Bock und wollte dann auch alle Aufgaben lösen. Die Person, die ich angesprochen habe, stellt sich raus, war 80 oder über 80. Die saß aber, das war so ein öffentlicher Fitnessbereich, wo sie saß auf so einem Fahrrad, also auf so einem Trimmdichrad und war da irgendwie am Sport machen. Und ich dachte, oh, spreche mal an, welche Sprachen sie wohl kann. Ich hatte schon geguckt, was Hüpfen auf Spanisch heißt. Sie konnte aber Deutsch, sie war nämlich aus der Schweiz und habe ich sie gefragt, können Sie hüpfen? Und da hat sie mich ausgelacht und gesagt, Entschuldigung, wenn ich hüpfe, dann breche ich mir alles, weil ich über 80 bin und meine Knochen halten das nicht aus. Na gut, war ich überzeugt. Sie sah aber nicht aus wie 80, sie sah tatsächlich sehr sportlich aus. Naja, das war die Rallye und es war interessant zu sehen, wie viele Leute ähnliche Bilder hatten. Also die Komposition mit dem Tor und einige hatten sogar die gleichen Selfie mit den Kumpels, haben dann die gleichen Männer auch als Kumpels identifiziert. So klein ist Arrecife eigentlich gar nicht, dass man da die gleichen, ja gut, der Brunnen war natürlich, die den Brunnen hatten, hatten diesen Brunnen, einen anderen Brunnen gab es nicht. Und auch dieses kleine Winkel, große Verdichtung, so eine Straße runter fotografieren. Das hatten doch viele Leute ähnlich, aber andere Sachen hatten halt, war halt sehr unterschiedlich. Also einige hatten fremde Personen, die hüpfen, die dann halt, weiß ich nicht, irgendwo runtergehüpft sind und sonst wie was. Also das war irgendwie ziemlich, ziemlich stark, was da zusammengekommen ist. Doppelte Reflexion, doppelte Spielung waren auch sehr interessante andere Einreichungen dabei und ja, stellt sich aber am Ende raus, ich habe tatsächlich am meisten Punkte eingesammelt, wahrscheinlich einfach, weil ich die meisten Aufgaben gelöst hatte. Viele hatten Fuerteventura nicht, kaum jemand hatte eine schwarze Straßenkatze. Das Einzige, was ich nicht hatte, war Rodriguez auf dem Wasser. Und dann habe ich ja auch bei einigen der Zusatzpunkte ordentlich abgesahnt. Ich glaube, ich hatte volle Technikpunkte bei dem Brunnen, alles Mögliche. Also ja, es war eine Überraschung für mich, weil wir eine sehr starke Gruppe waren und das zeigte sich auch in den Punkten. Also Frank war ziemlich baff. Er meinte, auf anderen Fahrten gab es keinen so hohen Schnitt an Punkten und wir waren auch alle sehr dicht beieinander. Ich glaube, die niedrigsten Punkte waren vom vierten Platz irgendwie nur 4, 5 Punkte entfernt und auch über die Hälfte. Also alle hatten über die Hälfte der Punkte. Also ein sehr dichtes Feld. Und ich glaube, ich hatte auch nur 3 Punkte mehr als Platz 2 oder so. Also es war sehr, sehr eng alles. Also wenn ich die Straßenkatze am Ende nicht noch gemacht hätte, wäre ich halt nicht Erster geworden. Wäre auch gar nicht wichtig gewesen. Es gab zwar sogar was zu gewinnen. Ich habe jetzt noch einen Gutschein bekommen von Frank. Vielen Dank dafür. Und sogar sehr großzügigen. Jetzt muss ich wieder mir irgendwas aussuchen. Ich freue mich schon. Und irgendwofür werde ich den bestimmt einsetzen können, diesen Gutschein. Für die Fotoschule Frank Fischer FF. Fotoschule. Genau. Ganz lieben Dank für den Gutschein und für die Aufgabe, weil so eine Rallye zu machen, das macht echt Spaß. Also natürlich muss dann auch jemand den Ort, wo die Rallye stattfindet, gut kennen und wissen, was irgendwie lösbar ist und Ideen haben, wie man es dann lösen muss. Also 12 Palmen am Strand oder im Sand kann ich halt, wenn ich in Hamburg eine Rallye mache, nicht notwendigerweise tun. Sondern da muss man halt schon ein bisschen wissen, wo Kreativität möglich ist. Und Rodriguez auf dem Wasser, klar, das muss man einfach wissen. Wo das dann ist, sonst kann man diese Aufgabe nicht stellen. Solltet ihr jemals die Fotoreise nach Lanzarote mit Frank mitmachen, habe ich euch jetzt ganz viel gespoilert und ihr wisst jetzt, es gibt einen Brunnen und werdet ihn auch finden, wenn ihr nach dem Skaterpark sucht. Ja. Und jetzt habe ich aber auch ganz viel darüber erzählt, wie Frank den bewertet. Das ist, ich glaube, das ist vielleicht ist er nicht jedes Mal so streng. Er war mit uns irgendwie sehr, sehr streng und hat sehr viele Punkte nicht gegeben, weil er meinte, die Person hüpft ja gar nicht, die springt. Das ist ein Unterschied. Naja. Das hat Spaß gemacht. Das war so eine Mischung aus, alle geben sich irgendwie Mühe, aber auch nicht richtig. Und die Punktevergabe war dann irgendwie gespielt streng. Wirklich, also wir hatten ja auch Spaß daran, dann irgendwie streng zu sein. Also niemand hatte zum Glück den Anspruch zu gewinnen. Niemand war traurig, nicht Erster geworden zu sein. Ich bin Erster geworden und war überrascht und froh. Und natürlich auch ein bisschen stolz. Aber ich weiß ganz genau, die anderen, die da mitfotografiert haben, waren ja mindestens so gut wie ich. Genau, es gab noch ein kleines Bonus-Ding an dem Tag. Und zwar auf dem Rückweg sind wir also an der Schnellstraße nach Süden zurück zum zum Hotel. Wir wollten ja schnell zum Hotel, weil wir noch die Fotos aussuchen mussten, aber sind dann noch an den Kamelen vorbeigekommen. Es gibt eine große Gruppe an Kamelen, die jemandem gehören, die nennt man den dann Kameltreiber, der treibt da zumindest die Kamelen. So, und die sind eigentlich da in dem Tenafaya Nationalpark und Timanfaya heißt das nicht, Tenafaya. Timanfaya Nationalpark und die ganzen Leute, die da mit Kreuzfahrtschiffen ankommen, können sich dann eben so einen Platz auf so einem Kamel, die haben halt so Tragesitze auf den Rücken und können halt Personen befördern, können sich da so einen Platz buchen, kaufen und dann werden sie an einer langen Schlange auf Kamelen durch den Nationalpark geführt. Und wenn die Feierabend haben, die Kamele, dann gehen sie halt zurück zum Stall und kommen dann durch so einen Kreisverkehr. Und das ist lustig, dass da ein Kreisverkehr ist, wo so Warnschild steht, Achtung, Precaution, Präkaution, mit so einem dreieckigen Straßenschild, wie heißt das, so ein Warnschild, rotes Dreieck mit einem Kamel drin. Und dann diese lange Reihe an Kamelen fotografieren zu können, die da an diesem Warnschild vorbei durch den in den Kreisverkehr reinläuft, fand ich schon ganz lustig. Genau. Noch eine Nahaufnahme vom Kamel. Hübsche Tiere, die haben lange Wimpern und ich finde die total attraktiv. Allerdings, wenn sie dann diese ganzen Maulkörbe und Geschirre und so anhaben und so ranzige grüne Blechsitze, schön ist das dann wieder nicht mehr. Alles so irgendwie mit irgendwelchen Drähten zusammengetüdelt und naja. Sieht halt, ist halt was Besonderes, diese Kamele zu sehen. Gut, so, wie viel Zeit habe ich noch? Ach, 53 Minuten habe ich schon. Und ich habe noch 2 Tage zu erzählen. Ich glaube, ich muss noch eine 4. Episode machen. Ja, wobei, eigentlich geht's jetzt auch schnell. Ich ziehe jetzt einfach durch. Tag 5, das war der vorletzte Tag. Erster Stopp war tatsächlich im Timanfaya Nationalpark. Ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr auf Lanzarote seid und euch den angucken wollt, seid einfach sehr, sehr, sehr früh da. Es kommt später noch ein Bild. Nee, kommt nicht. Wo man die Warteschlange sieht? Doch, sieht man. Es entsteht ein Stau. Also bevor man überhaupt auf den Parkplatz rauffahren kann, muss man halt irgendwie zeigen, hier Ticket oder bezahlen. Und selbst wenn man das hat, steht man dort manchmal halt sehr lange an, um überhaupt auf den Parkplatz raufzukommen. Auf dem Parkplatz gibt es dann erstmal so ein bisschen Information. Also das erste Bild, was ihr hier seht, ist ein Vulkan vom Paktus aus fotografiert. Ich weiß leider nicht, welcher Vulkan das ist. Und dann einen Typen mit einer weißen Cappy, der gerade Wasser in ein Loch kippt. Also die Erdkruste dort im Timanfaya Nationalpark und da, wo dieses Besucherzentrum ist, ist sehr dünn und beziehungsweise da ist noch Magma, also Lava unter der Erde, recht nah dran. Das heißt, das ist, man muss nicht tief graben, um hohe Hitze zu finden. Sondern was er dann macht, ist, er nimmt sich Wasser aus dem Eimer, dann haben sie Rohre gebuddelt, tiefe Rohre, und dann kippt er da Wasser rein und es gibt halt sofort ein Geysir, also Wasserdampf, der da raus, also das Wasser verdampft sofort, wenn das da reinkommt. Es dauert irgendwie 3-4 Sekunden und dann kommt da so Geysir-Rauch raus und dann macht er noch eine dramatische Geste. Das ist toll, das muss man mal gesehen haben. Und dann gibt es an der nächsten Station gibt es ein tieferes Loch, wo Stroh reingeworfen wird. Das wird nicht angezündet, sondern es wird da einfach reingeschoben mit einer langen Stange und das entzündet sich sofort, eben weil das da so heiß ist. Genau, davon habe ich da auch Bilder von dem Loch. Frank winkt hoch und genau, dann sieht man da die Flammen hochkommen. Und dann gibt es noch den Grill, der ist sogar relativ bekannt. Kein schönes Bild, weil die Hähnchen noch nicht so richtig gar sind, aber das ist einfach nur ein sehr tiefes Loch, ein Grillrost auf einem sehr tiefen Loch und da kommt halt heiße Luft raus. Man kann leider hier auf dem Bild nicht so gut erkennen, wie tief das ist. Ich weiß auch nicht, wie tief das ist. Vielleicht so 10, 15. Also es ist schon sehr, sehr tief. Ein sehr breites Loch und da kommt einfach so heiße Luft drauf, dass man darauf Hähnchen grillen kann, die man dann drin auch irgendwie kaufen und essen kann. Ich habe das nicht gemacht, weil ich weiß, wie Hähnchen schmeckt und das, durch die andere Art der Hitze wird es ja nicht anders schmecken. Genau, und dann macht man eine Busfahrt. Da wird man in Busse geladen und da gibt es dann ein bisschen Guidance von dem Fahrer, der dann irgendwie Bescheid sagt, wenn links oder rechts was ist. Und eine Audioführung auf Spanisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Und das ist absolut sehenswert. Also fotografisch schwierig, weil man nicht aussteigt aus dem Bus. Aber sehr, sehr tolle Landschaften und genau, gab mir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Lightroom-Werbung zu machen. Da kleine Teststrecke, Reflexionen entfernen vom Busfenster. Wenn man durch ein Fenster durchfotografiert, dann hat man so Reflexionen im Bild. Und es gibt eine neue Funktion in Lightroom. Im entfernen Bereich ist die angesiedelt, also da, wo dieses Radiergummi ist. Ich glaube, das heißt entfernen oder remove heißt es im Englisch. Ich benutze es ja immer auf Englisch, weil ich so viel mit meinen englischen Kollegen reden muss. So, und da gibt es jetzt unter Distraction Removal Reflections, also Reflexionen entfernen. Und das dauert dann irgendwie ein bisschen und dann rechnet er ein bisschen und dann sind die Reflexionen weg. Und ich wollte hier einfach mal zeigen, in der Mitte ist das Bild, das ich halt gemacht habe, durch die Fensterscheibe durch. Und links ist das Bild, wenn man die Reflexion entfernt. Und man kann den Regler auch komplett in die andere Richtung drehen. Und das ist halt nur die Reflexion, die dann quasi überbleibt. Ist auf diesem Bild vielleicht nicht ganz so spannend, aber man kann sich vorstellen, wenn man direkt vor einer Scheibe steht und dann fotografiert, dann sieht man auf dem Reflexionenbild auf einmal sich selber mit der Kamera als Spiegelung. Ja, gutes Feature. Und naja, diese Lava-Strukturen da, die sind halt wirklich ganz cool. Da sieht man dann so erstarrte Lava, die da so runtergelaufen ist. Das sah so ein bisschen aus wie in der grünen Höhle, Cueva de los Verdes. Und dann diese Mondlandschaften da mit Wüste. So Steine im Vordergrund. Und ein bisschen grün war da auch. Also so Flechten waren da ganz viel. Aber weil es die letzte Zeit halt so nass war, eben auch so kleine Büsche und so. Genau. So, und dann sieht man schon den nächsten Bus, der gerade durch die Schleife fährt, wo man vorher gerade drin war. Ach, herrlich. Also Landschaften, das ist wirklich unglaublich, die man da sieht. Genau. Man kommt ziemlich weit hoch bei den einzelnen Vulkanen, kann dann eben auch wieder das Meer sehen und fotografieren, wo dann quasi die nächsten Vulkane schon aus dem Wasser rausgucken. Ich glaube, das ist die gleiche Insel, die ich auf dem die man von den Klippen aussieht, diese vorgelagerte Insel da, die ich hier habe. Ja, genau, das müsste so sein. Und dann das nächste Bild mit dem wunderbaren Namen TZ8-4427. Da sieht man, klar, links ein Vulkan, dahinter noch ein Vulkan, da ganz hinten sieht man das Meer. Und in der Mitte eine lange Schlange von Autos, und das ist der Stau, der gerade darauf wartet, irgendwie zum Einlass zu kommen. Also da kann man, glaube ich, stundenlang stehen, um reinzukommen. Auf dem nächsten Bild habe ich sie nochmal, die ganzen Autos, die da stehen und warten. Mitten in einer schwarzen Lavalandschaft und ja, und Vulkane. Ganz lustig. Aber also diese Vulkanlandschaft dort, das ist einfach wirklich spektakulär. Genau, der nächste Stopp war bei den Salinen. Trinkwassergewinnung auf dieser Vulkaninsel ist schwierig. Es gibt auch keine natürlichen Flüsse und so. Das heißt, eigentlich ist Trinkwasser muss halt aus dem Meer gewonnen werden. Und dann sieht man da, es gibt eine große Saline bei Arrecife. Das hier ist, glaube ich, aber die im Südwesten, wo wir waren und dann Fotos gemacht haben. Man sieht so, ja, das sind ja quasi altertümliche Gebäude, wo dann so Windmühlen, also alte Windmühlen mit so ganz vielen Blättern, also nicht so alt wie die Windmühlen, die man aus Holland kennt, zum Mahlen von Mehl, Getreide zu Mehl, sondern wir hatten in Vistit damals auch eine erste Windkraftanlage für Strom, und die hatte auch so ganz viele Rotorblätter und so einen Aufbau nach hinten. Das sah so ähnlich aus, nur hatten wir nicht. Das sieht ja aus wie eine Burg da irgendwie, die Gebäude, die dann so ins Wasser reinragen, wo wahrscheinlich die Pumpen drin sind, um Wasser rauszupumpen. Und dann sieht man rechts so Felder, wo das Wasser dann verdunstet und wo sich dann das Salz sammelt. Also Salzproduktion und Süßwasserproduktion. Genau. Habe ich noch ein Foto von irgendwie einer Windmühle, die nicht mehr ist. Da war die Saline wohl mal näher dran am Wasser. Ja, schönes Porträt von der Teilnehmerin. Warum habe ich das denn da drin? Ist eigentlich nicht besonders gut, das Porträt. Ich mag das die Unschärfe im Hintergrund. Aber ich glaube, das nehme ich nochmal raus. Vielleicht ist ihr das nicht ganz recht, dass ich da so ein technisch nicht besonders gutes Bild gemacht habe. Ich schicke sie einfach direkt zu. Genau. Aber so ein bisschen so behind the scenes habe ich da gemacht. So stehen wir halt rum im Wind und planen die nächsten Schritte auf dem Weg zur Saline. Ja, nochmal eine Nahaufnahme von diesen Salzfeldern da. Das sieht schon echt ziemlich abgefahren aus. Genau, und dann hatten wir noch einen Stopp, waren nochmal wieder an wilden Klippen und haben da nochmal Langzeitbelichtung, Kurzzeitbelichtung, alles Mögliche versucht, mittags. Da hatte ich dann meinen Ultraweitwinkel, 14 bis 30 Millimeter am Start, habe das erste Bild halbe Sekunde, das nächste Bild ist eine Sekunde und das nächste Bild nochmal zwei Sekunden, so eine Reihe gemacht, um zu vergleichen, wie, also war halt wilde Gischt und die sieht halt jedes Mal anders aus, wenn ich das gemacht habe. Hab mal ein Behind the Scenes mit meinem iPhone gemacht, wie das da aussieht, meine Kamera auf Franks Stativ tatsächlich habe ich da gerade benutzt, weil das ein bisschen stabiler war als meins und das war doch sehr windig und man sieht so ein bisschen das, wie meine Kamera da aufgebaut ist. Vor der Linse habe ich dann meine Filter. Und im Hintergrund sieht man die Klippe mit dem Angler drauf. Den habe ich dann nochmal mit dem iPhone näher rangeholt. Da stand ein Angler, sah total malerisch aus. Oben auf der Klippe, unten wildes Meer und echt Action. Und er steht da oben und angelt und ist ganz entspannt. Ja, und dann habe ich nochmal 240 Sekunden, wie viel ist denn 240 durch 60, also 4 Minuten lang belichtet. Und dann sieht man, wie diese wilde Gischt einfach nur zu einem komplett entspannten Nebel wird. Alles ist glatt. Der Angler hinten auf der Klippe hat sich leider bewegt. Also ich glaube, 3 Minuten stand er still und dann hat er sich umgedreht und nach hinten geguckt. Deswegen hat man einen etwas wackeligen, dunklen Angler mit Angel in der Hand auf der Klippe und danach noch einen zweiten Angler, der sich irgendwie so ein bisschen nach hinten dreht. Hätte ich natürlich auch wegstempeln können, aber ich fand es trotzdem ganz lustig. Diesen Effekt von einem Geisterangler. Ja, da sieht man halt, das sind rechts vor der Klippe liegen halt so große schwarze Steine im Meer und die sind so ein bisschen im Nebel. Dabei war da natürlich gar kein Nebel, sondern das ist einfach der Effekt von 4 Minuten lang immer die Gischt da zu fotografieren. Genau, wenn man nur eine 400stel Sekunde fotografiert, sah das so aus auf dem nächsten Bild. Sehr dunkel, der Angler ist knackscharf und nicht verwackelt. Ja, das war die Gischt da. Genau, wenn man aber schon Ultraweitwinkel hat, kann man da nochmal ein bisschen Behind the Scenes machen, wie wir alle mit unseren Stativlinsen am Arbeiten sind. Dramatischer Himmel. Ich habe eine Krabbe gefunden, die hat leider nicht mehr gelebt, aber mit dem 30mm Objektiv kann man auch so ein bisschen Makro machen. Nicht so wirklich gut, aber ich mag die Farben in dem Bild und die Augen von dem Armviech. Genau, haben wir noch probiert, irgendwie Kurzzeitbelichtung von Wellen zu machen mit 600mm, 1600stel Sekunde, einfach Wellen einfrieren. Und noch einen anderen Angler habe ich auch noch entdeckt. Ich mochte seinen gelben Rucksack. Farbklecks auf dem schwarzen Felsen. Dann steht er da mit seinen Funktionsklamotten und angelt. Ja, ein Behind the Scenes habe ich von einer Teilnehmerin bekommen. Das ist schon am nächsten Spot. Stimmt, habe ich falsch einsortiert. Da sind wir schon am nächsten Spot. Ich bin am Arbeiten mit Maria und gebe eine Anweisung. Geh mal lieber dahin. Schönes Bild. Das nächste Behind the Scenes ist, da bin ich mit meinem Filter. Ich gucke sehr verkniffen auf mein Display, um zu gucken, wie ich das jetzt positioniere. Und dann sieht man mich nochmal mit meiner langen Linse. Also diese lange Tüte, da ist das 180 bis 600 mm Objektiv. Ja, genau, so lang ist das. Und nochmal ich, ganz stolz. Geschwollener Brust. Naja, so, da sieht man den Filter vielleicht nochmal ganz gut auf dem Foto. So, der nächste Stop. Der schwarze Strand am grünen Teich. Das ist in der Nähe von, ich muss nochmal nachgucken, wie der Ort da hieß. Der hatte so einen lustigen Namen an der Westküste. Lanzarote. Ich muss eine Karte aufmachen. El Golfo, genau. Südlich von El Golfo. Gibt es El Lago Verde, der grüne Teich, Charco de los Clicos, keine Ahnung, Playa de los Clicos, ich weiß nicht, was Clicos heißt. Nee, Ciclos. Charco de los Ciclos, aber Playa de los Ciclos, das sind zwei verschiedene Wörter. Charco Verde, keine Ahnung. Mirador del Charco de los Clicos. Egal, zumindest gibt es da diesen Strand bei El Golfo, südlich von El Golfo. Da kommt man nicht so leicht hin. Von El Golfo aus gibt es einen Aussichtspunkt, da soll man aber eigentlich nicht runtergehen, da ist der Weg kaputt. Einige Leute tun das, wir haben das nicht gemacht. Wir haben stattdessen auf der Straße weiter runter. oder warte mal, waren wir bei dem anderen? Da ist noch ein Lago Verde. Playa, Montaya. Nee, wir waren bei dem ersten. Genau, direkt südlich von El Golfo. Da waren wir. Also, da sind Klippen. Ne? Also da kommt man nicht leicht runter an den Strand. Man kann aber, wenn man irgendwie aus dem Auto springt, ohne großartig anzuhalten, dann da so einen Weg runtergehen und ist man da auf diesem Strand. Das ist ein schwarzer Strand, der ist wirklich schwarz. Und dann ist da ein grüner See. Ich weiß nicht, ob der grün ist, weil der gekippt ist. Ich muss ja mal eigentlich die Fotos wieder aufmachen. Meine Fotos sind nicht die von Google Maps. Da führt so eine asphaltierter Weg runter. Man darf aber eigentlich gar nicht runterfahren. Ich weiß nicht, was da ist. Und dann gibt's da so einen befestigten Weg, wo auch hier Leading Line Fotografie so ein Zaun da quasi da irgendwie runterführt. Und das ist halt wirklich spektakulär, wie da diese Klippen aussehen und der schwarze Strand aussieht und dann sind im Wasser sind auch noch große Felsen und kleine Felsen und alles Mögliche und ganz viel Reflexion. Ich habe hier Robert mit seinem weißen Riesen, ein riesiger weißer Fotorucksack, heißt der weiße Riese, eine Langzeitbelichtung gemacht, er musste ein bisschen stillstehen. 13 Zehntelsekunden, also 1,3 Sekunden. Das ist kein besonders gutes Bild, aber naja, ich habe es halt gemacht. So, dann habe ich hier auch Behind the Scenes gemacht. Frank liegt auf schwarzem Sand, macht sich den schönen weißen Pulli dreckig. Eine andere Teilnehmerin liegt da auch ganz brav und macht, legt sich dahin, andere stehen und fotografieren Maria, die dann quasi hinter so einer Wasserfläche liegt, auf der sie sich spiegelt und gleichzeitig ist links von ihr noch Action mit irgendwie Gischt. Ein total cooler Spot. Einige haben auch einfach die Gischt fotografiert, wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist. Und genau das Porträt, was ich da von Maria gemacht habe, sieht man im nächsten Bild. Und im übernächsten habe ich die Spiegelung von ihren Beinen mit drauf. Was habe ich denn da? 180 mm. Ach so, da habe ich die lange Linse benutzt. Ja, genau. Sie so ein bisschen Gesten gemacht, da. Ja, sehr schön. Ein Bild von Frank, wie ein Bild von mir macht. Und dann bin ich aber wieder runter ans Wasser und habe wieder Langzeitbelichtung gemacht, denn dann kam auch ein Sonnenuntergang, wie er gemalt war. Also ganz viele Wolken und dann brach aber die Sonne durch so einige Wolkenlöcher durch und hat dann diese Gottesstrahlen, sagt man manchmal dazu. Also es sind dann natürlich nur Lichtstrahlen, da ist kein Gott, der was macht. So, aber diese Lichtstrahlen mit dem stark strukturierten Himmel und dann Langzeitbelichtung von Gischt, die so durch so kleinere Felsen, also die Felsen, die man in diesem Bild sieht. Ich rede von TZ8 5042. Die sind nicht groß. Das sind so, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind die so 20 Zentimeter lang und 8 Zentimeter hoch oder so. Die gucken aus dem Wasser raus. Und wenn da die Gischt durchläuft und dann mit dem weißen Schaum irgendwie so Spuren zieht, das habe ich geliebt. Also das war ein Spot, der war unglaublich toll. Da habe ich sehr, sehr viele Bilder gemacht mit dem 14 bis 30 Millimeter. Also ich bin dann auch ganz nah ran. Musste man auch immer die Kamera hochreißen, wenn die Gestimme, also wenn das Wasser, was kam, dann mal zu hoch gekommen ist. Halbe Sekunde war, glaube ich, genau die richtige Zeit, um da die richtigen Striche zu machen. Also dieses 50-42 Bild, TZ8 50-42, das ist, glaube ich, aktuell mein absolutes Lieblingsbild. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein schönes Foto gemacht habe. Das nächste ist nah dran. 50-43, tatsächlich genau die nächste Belichtung. Da ist viel mehr Gischt da gewesen. Ich musste sogar, glaube ich, die Kamera hochreißen. Es hat irgendwie eine ganz andere Stimmung, weil sich auch noch irgendwie das Licht von der Sonne auf dem Wasser spiegelt. Es ist insgesamt viel dunkler. Ich mag das vorher aber lieber, weil mir das ein bisschen... Wir sind weiter weg, genau. Ich habe bei der nächsten Belichtung hatte ich rangezoomt auf 17 mm, damit es irgendwie die Steine noch ein bisschen näher rauskommen. Und bin dann aber, habe dann beim nächsten, übernächsten Bild 50-49 nochmal eine andere Position gesucht. Da sieht man die Spiegelung der Sonnenstrahlen auf dem Wasser besser. Quasi in der Mitte des Bildes so ein bisschen links. Oh, Wahnsinn, also da habe ich wirklich ein bestes Bild nach dem nächsten gemacht an diesem Spot. 50-67, da ist mir die Linie zu gerade von diesem Felsen, den ich da gemacht habe. Naja, und dann habe ich nochmal eins mit einer ganz kurzen Belichtungszeit gemacht. 2500, weil ich noch einmal zeigen wollte, wie doll da das Wasser spritzt. So, und das habe ich auch mit dem Stimmt, da habe ich meinen 105er. Das ist mein Micro-Nikkor, also ein wie heißt es? Makro-Objektiv. Da bin ich ein bisschen weiter weggegangen und habe das nochmal benutzt. Einfach auch, um eine ganz kurze Belichtungszeit bei Offenblende zu machen. Eigentlich auch ein tolles Bild. Ist halt ohne Langzeit, ne? Ohne, also mit eingefrorener Gischt. Meine Güte, war das ein toller Spot. Ja, den grünen Teich habe ich auch mal fotografiert, war leider schon fast ein bisschen zu spät. 18.15 Uhr, da war es schon fast dunkel. Ja, ist nicht mehr so viel grün. Also man erkennt, dass das Wasser grün ist und dass der Strand schwarz ist und dass dahinter Felsen sind mit hübscher Struktur. Genau. So, und dann ganz kurz noch, weil ich jetzt echt schon Stunde 13 gesprochen habe. Der letzte Tag, Tag 6, da hatten wir nur zwei Stops, das ist schnell erzählt. Der erste Stop war bei einem Schiffswrack in Arrecife, also nördlich von Arrecife liegt so ein altes Frachterschiff, Tanker nicht, sondern ich weiß nicht, was darauf befördert worden ist. Cap San Diego in Alt liegt da als Wrack irgendwie im Wasser. Ist ein bisschen schwierig zu komponieren, weil es irgendwie, ja, Links und rechts davon ist halt Industriegebiet, das ist irgendwie nicht so schön. Das heißt, man muss irgendwie ein bisschen Strand finden oder keine Ahnung was. Da haben wir auch ein bisschen Langzeitbelichtung, ein bisschen Porträt gemacht. Und das zweite Bild aus der Reihe gefällt mir ganz gut, weil 3 Sekunden Belichtungszeit, da war halt auch so ein bisschen Gischt auf dem Strand und das gibt dem Ganzen so ein bisschen träumerischen Look. So, und dann haben wir noch Modelfotografie gemacht und ich finde, Maria hatte da genau die richtige Klamotte. So ein grünes, luftiges Kleid mit freier Schulter, das sieht so ein bisschen nach Piraten aus, so, also so mit Bändern, die dann da noch runterhängen. Also ja, könnte sie auch im Piratenfilm mit auftreten, denke ich. Und dann dieses Schiffswrack im Hintergrund, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es auch die schönsten Porträts geworden sind von Maria, die ich dort gemacht habe mit diesem Schiffswrack im Hintergrund. Auch das, wo das Schiffswrack unscharf ist, 80 mm, gefallen mir sehr gut. Drama, Himmel. Ja, genau. Ich bin dann nochmal um das Schiffswrack rumgelaufen. Da sieht man im Hintergrund die Mole von Arrecife. Tatsächlich nicht so, ja, kann man machen, aber sind jetzt nicht die tollsten Bilder. Genau, und der zweite Stop war dann auch schon das letzte, was wir gemacht haben. Unsere Wanderung auf die Caldera Blanca. Da gibt es einen Parkplatz, wo man das Auto abstellen muss und dann läuft man quasi in diesen Timanfaya Nationalpark rein. Die Caldera Blanca, also Timanfaya Nationalpark ist ja da, wo vor 300 Jahren der Ausbruch war, also 1780 bis 86 war das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Knapp 300 Jahre war da halt der neueste Vulkanausbruch auf Lanzarote und da ist dieser Nationalpark entstanden. Vorher haben da Leute gewohnt und Landwirtschaft betrieben, jetzt geht das da gerade nicht. Aber die Insel ist ja viel älter und diese Caldera Blanca ist halt ein, also Caldera ist halt der Vulkankessel sozusagen. Das ist halt 1 Million Jahre alt oder keine Ahnung, irgendwie da deutlich älter als 300 Jahre und halt schon deutlich glatter, abgenutzter. Und unten im Vulkankessel hat sich schon so ein bisschen was Grünes entwickelt. Da muss man erstmal hinwandern, das ist so eine halbe Stunde, latscht man hin und dann kann man da hoch und einmal ganz rum oder zumindest ganz hoch zur höchsten Stelle. Die Caldera Blanca hat irgendwie einen Durchmesser von 1,2 Kilometern, das ist ein ganz schön großes Ding, unbedingt Weitwinkel. Und ja, da angekommen kann man erstmal sich kurz von dem ersten Anstieg ausruhen und ein bisschen gucken und auch außen rum gucken. Also da, das, wievielte Bild ist es denn in der Reihe? Das dritte, also mit dem Namen TZ8 5348, da sieht man quasi in die Richtung, aus der man gekommen ist, im Hintergrund weiße Siedlungen und im Vordergrund ein weiterer Vulkan, an dem muss man vorbeilatschen, um zur Caldera Blanca zu kommen. Da kann man also nicht hoch auf den Vulkan. Und dann, ich glaube, der Vulkan, der da als nächstes kommt, den habe ich auch von dem Aussichtspunkt aus fotografiert. Tatsächlich ist auf diesem nächsten Foto, das ist von ganz oben gemacht, genau, ja, doch, durchaus. Also 5362, da sind wir jetzt. Ganz hinten ist Wasser. Ganz, ganz hinten ist sogar Fuerteventura mit drauf. Und an dem Wasser ist Playa Blanca, also da, wo wir gewohnt haben. Und davor sieht man so eine Straße, die sich hochschlängelt zu dem Aussichtspunkt. Also man kann den Timanfaya Nationalpark Aussichtspunkt kann man sehen. Und ich glaube, der Vulkan, der zwischen uns und diesem Aussichtspunkt ist, den habe ich auch quasi von dem Aussichtspunkt aus fotografiert, also aus der anderen Richtung. Genau. Dann ist da irgendwie, sind so Mäuerchen. Wer da keine Maus sieht, hat verloren. Man könnte auch sagen, ist ein Dackel. Keine Ahnung. Kleinen Vogel haben wir da oben gesehen. Ich habe da einfach, also da habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich hier Touristenfotos und versuche jetzt nicht noch irgendwie Fotografie-Skills zu entwickeln. Es kamen dann Wolken und mit Sonne und Wolken gab es halt so Schattenspiele auf den Lavafeldern. Das hat so ganz dramatische Effekte auch zu den Inseln, die da noch so vorgelagert sind. Das sind tatsächlich genau die wir von dem Panorama-Workshop ausgesehen haben. Ja, wurde immer dramatischer das Wetter. Ich habe ein Video sogar gemacht mit Ton. Ton braucht man natürlich nicht, weil das ist ein Zeitraffer. Könnt ihr abspielen? Spielt nicht ab. Da habe ich das Handy einfach angelehnt an einen Stein und dann eine Zeitrafferaufnahme gemacht, einfach nur weil da die Wolken so schön gezogen sind. Da sieht man so richtig schön plastisch, wie nah wir an den Wolken sind und wie weit weg die anderen Vulkane sind. Ja, genau. Sehr schön. Auf dem Weg runter gab es dann noch ein paar richtig schöne Lichtflecken auf dieser Caldera Blanca. Die heißt Blanca, weil sie tatsächlich weiß ist. Also der Vulkankessel von innen ist weiß und das liegt halt daran, dass der schon so alt ist. Ja, genau. Sehr hübsch. Dann gehen wir alle wieder runter. So ein Gänsemarschfoto auf dem Abstieg. Nochmal Frank irgendwie ganz einsam, wie er gerade ein bisschen näher rangegangen ist. Fotografieren, ein Selfie habe ich auch noch gemacht. Mich vor der Caldera. Ich sehe sehr glücklich aus und ich war einfach auch sehr glücklich. Hab einen Sonnenhut auf, den brauchte ich dann aber im Anschluss als Regenhut, denn ja, genau, nochmal irgendwie Caldera Blanca in seiner ganzen Schönheit. Frank, wie er mir entgegenstapft, dann habe ich nochmal tatsächlich ein bisschen hier Moose fotografiert und Flechten. Und das letzte Bild von der ganzen Reise ist dann ein Vulkan in einer Wolke. Sieht zwar ein bisschen aus, als ob er gerade irgendwie überbrodelt und die Wolke aus dem Vulkan rauskommt. Tut sie nicht. Die hat uns einfach erwischt. Wir sind klitschenass geworden am letzten Tag. Ja. Und das war's. Jetzt habe ich alle Tage geschafft, euch zu erzählen. Stunde 20. Fazit habe ich schon mehrfach erwähnt. Es war eine unfassbar tolle Reise. Ich habe sehr viel gelernt von Frank, von Robert, von den anderen Teilnehmern, die auch alle richtig tolle Fotografen waren und also einfach eine sehr, sehr nette Runde. Und dann, ja, wenn man einfach eine ganze Woche lang nichts anderes tut, außer fotografieren und essen und schlafen, viel mehr haben wir nicht gemacht, dann also allein die Übung, ne? Ich könnte ja nochmal gucken, das erste Foto, das ich gemacht habe, hat die Seriennummer 2017 und 2017 und das letzte hat dann die Seriennummer 5426. Das heißt, ich habe über 3000 Bilder gemacht in diesem Urlaub. Mit der Kamera, die vorher nur 2000 Bilder gemacht hatte. Nein, das stimmt nicht ganz. So, aber ja, bummelig, also mehrere tausend Bilder gemacht. Und das macht halt Übung. Also wenn man eine Sache ganz viel übt und 3000 Mal auslösen, das gibt halt Übung. Üben hilft. Durch Üben wird man besser. Und auf so einer Fotoreise hat man einfach gar keine andere Wahl, als zu üben. Ne? Weil alle immer am Fotografieren sind. Man hat ganz viel Zeit zum Fotografieren und zum Machen und zum Üben. Und das war gut. Also es hat mir sehr viel Freude bereitet. Die Insel ist fantastisch. Ich freue mich, dass ich die Chance hatte, dorthin zu fliegen. Die Landschaft ist grandios, vielfältig, andersartig, besonders, also wirklich toll. Maria ist ein super Model, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Maria zu arbeiten. Und ja, also allein diese Langzeitbelichtung mit Wasser und Lichtstieren und so, das hat mir sehr viel gegeben. Ja, vielen Dank an alle Trainer und Teilnehmer dieser Runde. Das war toll. Und ich vielen Dank an meine Frau, die mir einen Gutschein geschenkt hat. Achso, ich hatte übrigens in der vorletzten Episode gesagt, die Reise kostet 1.800. Das stimmt nicht. Die kostet eigentlich 2.200. Ich hatte da den äußerst großzügigen Gutschein, den meine Frau mir zum 50. Geburtstag geschenkt hat, schon abgezogen. Genau. Aber es gibt natürlich noch andere Reisen, die dann teilweise günstiger sind. Allein so eine Woche wirklich nur zu fotografieren. Ich kann euch das nur empfehlen. Wenn ihr besser werden wollt im Fotografieren, macht das einfach eine Woche lang. Nichts anderes vornehmen als fotografieren. Dann wird man besser. Man lernt ganz viel. Genau, und wenn man dann noch Trainer dabei hat, die am Abend dann sagen, was man am Tag über falsch gemacht hat. Ja, ach, herrlich. Sehr gut. Ich könnte noch mal... Mal sehen, ob ich mir das nochmal gönne, so eine Fotoreise zu machen oder ob ich einfach kleinere Workshops in Zukunft mache. Es war was ganz Besonderes. Und vielleicht sollte ich mir das auch nicht nehmen, dass es was Besonderes war. Zumindest bin ich da sehr, sehr glücklich nach Hause gefahren. Okay, nun ist aber gut mit Lanzarote. Entschuldigung für diese extra Länge und noch ganz viele Fotos. In der nächsten Episode erzähle ich euch vielleicht was von meinem letzten Ausflug nach Koblenz. Ist nicht so ganz Reise, aber auch Reise. Und St. Pauli kommt vor. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also alle HSV-Fans, nächste Episode bitte überspringen, wenn ihr es nicht ertragt. Jetzt kommt erstmal noch der Herr Rilke mit dem Gedicht Strophen. Wir sind in der, jetzt habe ich aus Versehen den Ausknopf gedrückt, muss er neu starten. Sämtlich Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe vom Herrn Rilke, Position 2292, also 33% in. Gedicht heißt Strophen. Ist einer, der nimmt alle in die Hand, dass sie wie Sand durch seine Finger rinnen. Er wählt die Schönsten aus den Königinnen und lässt sie sich in weißen Marmor hauen, liegt still liegend in des Mantels Melodie und legt die Könige zu ihren Frauen, gebildet aus dem gleichen Stein wie sie. Ist einer, der nimmt alle in die Hand, dass sie wie schlechte Klingen sind und brechen. Er ist kein Fremder, denn er wohnt im Blut, das unser Leben ist und rauscht und ruht. Ich kann nicht glauben, dass er Unrecht tut, doch höre ich viele Böses von ihm sprechen. Entschuldigung. Böses von ihm sprechen. Musste ich gerade kurz einen Hicks unterdrücken. Kriege ich jetzt einen Hicks? Ich habe eben Pause gedrückt und was getrunken. Nicht, dass ich jetzt einen Schluck auf habe. Vulgo Hicksi. Meine Mama hat früher immer Hicksi gesagt und das ist irgendwie noch ganz tief in mir drin. Ich mag den Begriff Hicksi. Alright, so, und wir sind in der Kritik der reinen Vernunft. Was, Moment mal, sind wir da? Da muss ich nochmal eben nachschauen. Ja, tatsächlich, ich habe gerade in Episode 589 Adobe Max und Kant nochmal reingehört. Das ist die letzte Episode, wo ich Kant vorgelesen habe. Und ich bin tatsächlich an dieser Stelle, ich bin auf Seite B 879, ja, in der transzendentalen Methodenlehre Geschichte der reinen Vernunft. Und es folgen nur noch 4 Seiten bis zum Nachwort des Herausgebers zur Theorie-Werkausgabe. Weil ich gar nicht weiß, wann der gelebt hat, der Herausgeber, und ob der schon seit 80 Jahren, 70 Jahren tot ist, Herausgeber. Wilhelm Weischedel, müsste ich mal rausfinden, ob der eigentlich schon lang genug, naja, der erste Auflage 1974 von diesem, 1906, nein, der ist bestimmt noch nicht lang genug tot. Also seinen Text darf ich nicht vorlesen. Ich darf nur Kant vorlesen. Es sind noch 4 Seiten, dann ist Kant zu Ende. Hätte ich nicht gedacht. Ja, sei es drum. Jetzt, also wenn ich jetzt eh schon so eine lange Episode mache, kann ich jetzt auch einfach auch Kant zu Ende lesen. Habe ich Lanzarote und Kant abgeschlossen. Meine Güte. Na komm. Auf geht's. Augen zu und zugehört. Metaphysik also. Sowohl der Natur als der Sitten, vornehmlich die Kritik der sich auf eigenen Flügeln wagenden Vernunft, welche vorübend propedeutisch vorhergeht, machen eigentlich allein dasjenige aus, was wir im echten Verstande Philosophie nennen können. Diese bezieht alles auf Weisheit, aber durch den Weg der Wissenschaft, den einzigen, der, wenn er einmal gebahnt ist, niemals verwächst und keine Verirrungen verstattet. Mathematik, Naturwissenschaft, selbst die empirische Kenntnis des Menschen haben einen hohen Wert als Mittel, größtenteils zu zufälligen, am Ende aber doch zu notwendigen und wesentlichen Zwecken der Menschheit, aber als denn nur durch Vermittlung einer Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen, die, man mag sie benennen, wie man will, eigentlich nichts als Metaphysik ist. Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller Kultur der menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ist, wenn man gleich ihren Einfluss als Wissenschaft auf gewisse bestimmte Zwecke beiseite setzt, denn sie betrachtet die Vernunft nach ihren Elementen und obersten Maximen, die selbst der Möglichkeit einiger Wissenschaften und dem Gebrauche aller zum Grunde liegen müssen. Dass sie als bloße Spekulation mehr dazu dient, Irrtümer abzuhalten, als Erkenntnis zu erweitern, tut ihrem Wert keinen Abbruch, sondern gibt ihr viel mehr Würde und Ansehen durch das Zensoramt, welches die allgemeine Ordnung und Eintracht, ja den Wohlstand des wissenschaftlichen gemeinen Wesens sichert und dessen mutige und fruchtbare Bearbeitung abhält, sich nicht von dem Hauptzwecke der allgemeinen Glückseligkeit zu entfernen. Der transzendentalen Methodenlehre, viertes Hauptstück, die Geschichte der reinen Vernunft. Dieser Titel steht nur hier, um eine Stelle zu bezeichnen, die im System übrig bleibt und künftig ausgefüllt werden muss. Ich begnüge mich, aus einem bloß transzendentalen Gesichtspunkt, nämlich der Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick auf das Ganze der bisherigen Bearbeitung derselben zu werfen, welches freilich meinem Auge zwar Gebäude, aber nur in Ruinen vorstellt. Es ist merkwürdig genug, ob es gleich natürlicherweise nicht anders zugehen konnte, dass die Menschheit im Kindesalter der Philosophie davon anfingen, wo wir jetzt lieber endigen möchten, nämlich zuerst die Erkenntnis Gottes und die Hoffnung oder wohl gar die Beschaffenheit einer anderen Welt zu studieren, was auch die alten Gebräuche, die noch von dem rohen Zustand der Völker übrig waren, für grobe Religionsbegriffe eingeführt haben mochten, so hinderte dieses doch nicht den aufgeklärteren Teil, sich freien Nachforschungen über diesen Gegenstand zu widmen, und man sah leicht ein, dass es keine gründliche und zuverlässige Art geben könne, der unsichtbaren Macht, die die Welt regiert, zu gefallen, um wenigstens in einer anderen Welt glücklich zu sein als den guten Lebenswandel. Daher waren Theologie und Moral die zwei Triebfedern oder besser Beziehungspunkte zu allen abgezogenen Vernunftforschungen, denen man sich nachher jederzeit gewidmet hat. Die erstere war indessen eigentlich das, was die bloß spekulative Vernunft nach und nach in das Geschäft zog, welches in der Folge unter dem Namen der Metaphysik so berühmt geworden. Ich will jetzt die Zeiten nicht unterscheiden, auf welche diese oder jene Veränderung der Metaphysik traf, sondern nur die Verschiedenheit der Idee, welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlasste, in einem flüchtigen Abrisse darstellen. Und da finde ich eine dreifache Absicht, in welcher die namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streits gestiftet worden. Erstens, in Ansehung des Gegenstandes aller unserer Vernunfterkenntnisse waren einige bloß sensual, andere bloß Intellektualphilosophen. Epikur kann der vornehmste Philosoph der Sinnlichkeit, Plato des Intellektuellen genannt werden. Dieser Unterschied der Schulen aber, so subtil er auch ist, hatte schon in den frühesten Zeiten angefangen und hat sich lange ununterbrochen erhalten. Die von der Ersteren behaupteten, in den Gegenständen der Sinne sei allein Wirklichkeit, alles Übrige sei Einbildung. Die von der Zweiten sagten dagegen, in den Sinnen ist nichts als Schein und der Verstand erkennt das Wahre. Darum stritten aber die Ersteren den Verstandesbegriffen doch eben nicht Realität ab. Sie war aber bei ihnen nur logisch, bei den anderen aber mystisch. Jene räumeten intellektuelle Begriffe ein, nahmen bloß sensible Gegenstände an. Diese verlangten, dass die wahren Gegenstände bloß intelligibel wären und behaupteten eine Anschauung durch den von keinen Sinnen begleiteten und ihrer Meinung nach nur verwirrten reinen Verstand. Zweitens, in Ansehung des Ursprungs reiner Vernunfterkenntnisse, ob sie aus der Erfahrung abgeleitet oder unabhängig von ihr in der Vernunft ihre Quelle haben, Aristoteles kann als Haupt der Empiristen, Plato aber der Noologisten angesehen werden. Locke, der in neueren Zeiten dem Ersteren, und Leibniz, der dem Letzteren, ob zwar in einem genugsamen Entfernung von dessen mystischen Systeme folgete, haben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen können. Wenigstens verfuhr Epikur seinerseits viel konsequenter nach seinem Sensualsystem, denn er ging mit seinen Schlüssen niemals über die Grenze der Erfahrung hinaus. Als Aristoteles und Locke, vornehmlich aber der Letztere, der, nachdem er alle Begriffe und Grundsätze von der Erfahrung abgeleitet hatte, so weit im Gebrauche derselben geht, dass er behauptet, man könne das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele, ob zwar beide Gegenstände ganz außer den Grenzen möglicher Erfahrung liegen, ebenso evident beweisen als irgendein mathematischer Lehrsatz. Drittens, in Ansehung der Methode. Wenn man etwas Methode nennen soll, so muss es ein Verfahren nach Grundsätzen sein. Nun kann man die jetzt in dem Fache der Nachforschung herrschenden Methode in die naturalistische und die scientifische einteilen. Der Naturalist der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatze, dass durch gemeine Vernunft ohne Wissenschaft, welche er die gesunde Vernunft nennt, sich in Ansehung der erhabensten Fragen, die die Aufgabe der Metaphysik ausmachen, mehr ausrichten lasse als durch Spekulation. Er behauptet also, dass man die Größe und Weite des Mondes sicherer nach dem Augenmaße als durch mathematische Umschweife bestimmen könne. Es ist bloße Misologie auf Grundsätze gebracht und welches das Ungereimteste ist, die Vernachlässigung aller künstlichen Mittel als eine eigene Methode angerühmt, seine Erkenntnis zu erweitern. Denn was die Naturalisten aus Mangel mehrerer Einsicht betrifft, so kann man ihnen mit Grunde nichts zur Last legen. Sie folgen der gemeinen Vernunft, ohne sich ihrer Unwissenheit als einer Methode zu rühmen, die das Geheimnis enthalten solle, die Wahrheit aus Demokrits tiefen Brunnen herauszuholen. Quod sapio satis est mihi, non ego curo esse quod arcesilas aerum nosique solonis pers. Übersetzung des Herausgebers: Was ich verstehe, ist mir genug. Ich sorge mich nicht darum zu sein, was Arcesilaos und die mühebeladenen Solons. Ist ihr Wahlspruch, bei dem sie vergnügt und beifallswürdig leben können, ohne sich um die Wissenschaft zu bekümmern, noch deren Geschäfte zu verwirren. Was nun die Beobachter einer scientifischen Methode betrifft, so haben sie hier die Wahl entweder dogmatisch oder skeptisch, in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit systematisch zu verfahren. Wenn ich hier in Ansehung der Ersteren den berühmten Wolf, bei der Zweiten David Hume nenne, so kann ich die übrigen meiner jetzigen Absicht nach ungenannt lassen. Der kritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Leser diesen in meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urteilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, das Seinige dazu beitragen, um diesen Fußsteig zur Heeresstraße zu machen, dasjenige, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des Gegenwärtigen erreicht werden möge, nämlich die menschliche Vernunft in dem, was ihre Wissbegierde jederzeit bisher aber vergeblich beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen. Fertig. Nachwort des Herausgebers, wie gesagt, der Herr Weihschädel, vielleicht lebt er sogar noch, wer weiß es schon, ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt nachforschen, aber wenn die Bücher erst im vergangenen Jahrhundert rausgekommen sind, dann ich kann ja mal eben googeln. Ich habe hier einen Computer, der hat Internet. Wilhelm Weihschädel, deutscher Philosoph, ist 1975 gestorben. Das ist noch nicht 70 Jahre her. Das heißt, sein Text ist noch nicht gemeinfrei. Das heißt, sein Text lese ich jetzt nicht vor. 1905 in Frankfurt am Main geboren. An der FU Berlin hat er gearbeitet. Ja, das war's. Das war die Kritik der reinen Vernunft. Und das war diese Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich danke euch für 15 Jahre Geduld mit diesem Werk. Über 15 Jahre habe ich jetzt vorgelesen. Das ist Wahnsinn, dass ich damit heute fertig bin. Es war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass es nur noch so wenig ist. Also klar, mir war klar, dass ich mich dem Ende entgegenarbeite. Ich glaube, ich hatte das Nachwort immer übersehen. Also waren noch Seiten, aber die wollte ich jetzt halt nicht vorlesen. In der nächsten Episode gibt's wieder Goethe und vielleicht bleibe ich auch erstmal bei Goethe und mach den fertig. Vielleicht muss ich jetzt gar nicht mehr abwechseln. Falls ihr Ideen habt, was jetzt gerade gemeinfrei geworden ist und euch interessiert und ich hier gut vorlesen könnte, schickt mir ruhig E-Mails. Ich habe schon viele solche E-Mails bekommen. Ich kann das nicht alles vorlesen, aber vielleicht hat ja noch einer eine Idee, was jetzt irgendwie gerade schön wäre. Sonst nehme ich einfach das nächste Buch vom Herrn Kant. Ich habe hier noch weitere von diesen roten Büchern stehen. Kann ich alle vorlesen. Also die nächsten 15 Jahre gesichert. Ist ja vielleicht auch ein bisschen egal, was ich hier vorlese. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ausreichend Schlaf in den kommenden Nächten. Ich hoffe, ihr findet ausreichend Schlaf. Denn Schlafen ist wichtig für die Gesundheit, für die Zufriedenheit. Und ohne Schlaf geht's ja sowieso nicht. Also, ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.